Aufblühen in herausfordernden Zeiten, so heißt die Überschrift von unserer Predigtserie aus dem 1. Petrusbrief. Wenn Dürrezeiten sind und es nicht regnet, dann ist es eigentlich so, dass Pflanzen kaputt gehen, austrocknen und Wüste entsteht. Der 1. Petrusbrief, der möchte uns von etwas anderem überzeugen. Etwas, was nicht normal ist, was außergewöhnlich ist und ich würde sagen, was übernatürlich ist. Dann, wenn Wüstenzeiten da sind, es nicht regnet, es Dürre ist in unserem Leben, trotzdem aufzublühen. Das klingt nach einem Ding der Unmöglichkeit. Petrus schreibt diesen Brief aber genau deswegen, um die Leute, die er dort anspricht, er schreibt ja vor allem an Christen in der Verfolgung, die das tatsächlich erlebt haben, was es heißt, für Christus zu leiden, gefoltert zu werden oder gar zu sterben. Warum dann dieser Brief eigentlich für uns, die wir hier in der Schweiz gegründet auf dem Wort Gottes oder zumindest auf dieser Aussage von Gott, dem Allmächtigen, wir kennen das ja gar nicht, Leiden für Christus, würden wahrscheinlich einige sagen. Also gefoltert werden und vielleicht sogar sein Leben dafür zu riskieren, von Jesus zu erzählen. Warum ist also der Brief trotzdem was für uns? Ich möchte es am Anfang hier sagen und ich möchte es auch bewusst sagen, damit wir, wenn wir gleich unsere Verse anschauen, den Fokus behalten, den Petrus hier hat. Petrus hat den Fokus, die Christen in der Verfolgung und im Leiden zu stärken und zu ermutigen. Und jedes Mal da, wo der Glaube und das Vertrauen auf Gott, auf Jesus in Frage gestellt wird, angezweifelt wird, wird unser Glaube oder auch das, was wir dann erleben an Herausforderungen, zu einem Leiden für Christus. Daher glaube ich auch, dass das uns auch gilt hier. Auch wenn wir jetzt gerade äußerlich noch nicht so leiden und das andere Christen auf der Welt verteilt in einem viel krasseren Ausmaß erleben. Also dieser Fokus hier von unserem Predigttext. Die Ermutigung, im Leiden standhaft zu bleiben und den Glauben nicht zu verlieren. Ich möchte gern aus 1. Petrus 3 die Verse 18 bis 22 lesen. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen, damit wir auf das Wort Gottes hören. 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 22. Christus hat ein für alle Mal für die Sünden gelitten. Der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündete die gute Nachricht. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich 8 Menschen. Das ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper abgewaschen. Vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. Sie rettet uns durch die Auferstehung von Jesus Christus. Der sitzt an der rechten Seite Gottes, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist. Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterstellt. Soweit Gottes Wort, ihr dürft euch gerne widersetzen. Wenn ihr jetzt auf den Text gehört habt oder vielleicht auch in euren eigenen Bibel, wenn ihr eine dabei habt, aufschlagt, seht ihr, dass der Text doch auch so einige Windungen drin hat, die vielleicht, wenn man das erste Mal hört oder liest, auch schwer verständlich sind. Petrus spricht hier von Christus, dann bringt er Noah mit ins Spiel und Jesus, der zu Geistern im Gefängnis spricht. Und dann kommt er mit dem Thema Taufe. Und der Text ist tatsächlich nicht so einfach verständlich. Und es gibt gute und vernünftige Bibelausleger, die bei dem Text zu verschiedenen Erkenntnissen kommen. Ich kann auf diese Kontroverse, die hier in dem Text auch quasi wie so ein bisschen provoziert wird, heute gar nicht so eingehen. Ich möchte einfach sicher auch ein bisschen davon berichten, was mein Erkenntnisstand ist. Aber wir wollen trotzdem auch gucken, was andere dazu schreiben. Ernüchternd fand ich zum Beispiel, was Martin Luther in seiner Epistelauslegung zu diesem Text geschrieben hat. Hört mal, was er schreibt. Das ist ein wunderlicher Text und ein finsterer Spruch, wie freilich nur einer im Neuen Testament ist. Das ist noch nicht gewiss, dass ich noch nicht gewiss weiß, was ein Petrus meint. Wenig hilfreich. Gut, dass es hilfreichere Methoden gibt, als auf Martin Luther zu hören. Wir schauen den Kontext an. Und da wird natürlich schnell deutlich, ich habe das schon grundsätzlich gesagt, der ganze Brief ist ja ausgelegt, um Menschen in der Verfolgung, im Leiden zu ermutigen und festzumachen. Und das sehen wir auch ganz deutlich an unserem Text, wenn wir den Vers davor anschauen. Da heißt es bei Petrus, 1. Petrus 3, Vers 17, es ist jedenfalls besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass ihr leidet. Ihr erinnert vielleicht euch an die letzte Predigt von David zu diesem Text. Oder dann auch der Vers, der direkt danach folgt, in Kapitel 4. Weil Christus am eigenen Leib gelitten hat, müsst auch ihr euch seine Haltung aneignen. So seid ihr innerlich vorbereitet. Denn wer seinetwegen am eigenen Leib gelitten hat, der hat Ruhe von der Sünde. Also wir betten jetzt diese schwierigen Verse in dieses Thema ein von der Ermutigung im Leiden. Wir hier in der Schweiz sind mit der Tatsache aufgewachsen, dass wir unseren Glauben frei leben dürfen. Das ist für uns die absolute Normalität. Die Realität sieht aber in den meisten Ländern anders aus. Es ist gegenteilig. Mit dem Blick auf die Welt ist es eigentlich normal für den Christen zu leiden, verfolgt zu werden oder gar getötet zu werden. Für die meisten Christen auf der Welt ist es normal, gehasst zu werden. Und Petrus hat jetzt hier in keinem Fall die Entmutigung im Sinn, sondern die Ermutigung und das verbunden mit einer riesigen Hoffnung. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Wenn wir also in einer Herausforderung sind, in Leid oder Verfolgung oder gar den Tod erleiden, weil wir an Jesus Christus glauben, dann sind es Wege, die Gott vorbereitet hat. Und wir wissen von der Bibel auch, dass das Leiden hier auf dieser Erde im Verhältnis zu dem, was in der Herrlichkeit auf uns wartet, in keinem Verhältnis steht. Viel größer sein wird. Petrus ermutigt uns hier, ich habe 5 Wege herausgesucht, wie er das machen möchte, uns im Leiden im Glauben zu stärken. Wenn du das momentan in deinem Leben nicht erlebst, dass du sagst, ja, ich leide ja gerade gar nicht oder ich leide nicht für Christus, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du das als Vorbereitung nimmst für die nächste Leidenszeit, die kommt. Ich möchte mit euch einen ersten Punkt angucken. Der erste Punkt lautet: Denk daran, dass Christus auch gelitten hat. Vers 18. Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte litt für die Ungerechten. So sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Im Neuen Testament wird eine Botschaft deutlich. Christus hat gelitten und wer ihn im Glauben nachfolgt, wird es auch tun. Paulus formuliert es in Philipper 3, Vers 10 so: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Oder in Hebräerbrief heißt es in Kapitel 13, Vers 12: Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Jesus sagt selber: Wer mir glaubt, folgt mir nach und nimmt sein Kreuz auf sich. Also die erste große Ermutigung, die wir hier von Petrus erhalten, ist: Wenn unser Herr Jesus, unser Heiland, diese Liebe in Person gelitten hat für uns, dann wollen wir es ihm gleich machen und bereit sein dafür. Der zweite Weg, den Petrus hier wählt, ist, dass er schreibt, dass Christus gesiegt hat und uns sicher zu Gott gebracht hat. Es ist was schon passiert ist. Jesus hat uns durch seinen Tod, durch sein Sterben zu Gott gebracht. Ihr könnt ja fragen, warum sollte eigentlich jemand Christ werden, wenn die Jesus-Nachfolge dieses Leiden beinhaltet? Wenn wir in der Evangelisation Menschen von Jesus erzählen und sagen, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird das auf dich zukommen. Ist eigentlich irgendwie sinnlos, ist keine gute Werbung. Leider, wenn das Evangelium verkündigt wird, wird das auch, diese Tatsache auch oft ausgeklammert. Uns muss aber klar werden, dass das größte menschliche Bedürfnis, das es gibt, nicht daran besteht, lange auf dieser Welt zu leben und sich wohlzufühlen. Das größte menschliche Bedürfnis besteht in Wirklichkeit darin, Vergebung der Sünden zu erfahren, unsere Trennung von Gott zu überwinden und für immer in seiner Gegenwart glücklich zu leben. Dann mag vielleicht darauf jemand erwidern: Ja, das mag vielleicht für dich so stimmen, aber in meinem Leben ist es anders. Dem möchte ich entgegnen: Wahr ist nicht, was du in erster Linie empfindest und für richtig befindest, sondern was in Gottes Wort steht. Wenn wir glauben, dass das wahr ist, dann ist unser Bedürfnis wirklich woanders. Prediger 3, Vers 11. Wir haben es gerade im letzten Lied auch gesungen. Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz gelegt. Und diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben bei Gott und mit dem wahren Glück ist wahrscheinlich bei vielen verschütt gegangen. Und diese Sehnsucht nach ewigem Leben soll wieder geweckt werden. Dafür dürfen wir auch in unserem Umfeld beten und dürfen wir auch für uns selbst beten, dass diese Sehnsucht wach ist. Petrus ermutigt uns, indem er sagt: Jesus hat den Tod besiegt und der Weg zum himmlischen Vater ist frei. und er bringt uns sicher dorthin. In der Zeit der Herausforderung können wir diesen Weg gehen und sagen, dass Christus gesiegt hat und er uns sicher zu Gott gebracht hat. Ein weiterer Weg. Jetzt kommt hier diese Noah-Geschichte mit ins Spiel. Erinnere dich an die Tage Noahs, ist der Tipp. Erinnere dich an die Tage Noahs. In Vers 18 heißt es, dass Jesus durch den Geist Gottes wieder lebendig wurde. Und durch diesen Geist, lesen wir dann in Vers 19 und 20, das ist er auch zu diesen Geistern ins Gefängnis und hat gepredigt. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündete die gute Nachricht. Sie waren einst ungehorsam gewesen. Damals wartete Gott geduldig ab, während Noah die Arche baute. In ihr wurden nur wenige vor dem Wasser gerettet, nämlich 8 Menschen. Also diese Verse sind jetzt nicht einfach zu verstehen. Und wie gesagt, da kann man zu verschiedenen Schlüssen kommen. Ich nenne jetzt mal das, was ich denke und bisher herausgefunden habe. Mir erscheint es unwahrscheinlich, dass Jesus nach seinem Tod an Ostern sozusagen in der Hölle war und den Leuten gepredigt hat, die damals zur Zeit von Noah gelebt haben. Da schließt sich für mich die plausible Frage an, was war dann mit den vielen anderen Menschen im Totenreich, die an diesem Ort waren? Petrus schreibt hier explizit, dass er diesen Leuten gepredigt hat, die damals ungehorsam waren. Ich glaube, dass hier tatsächlich steht, dass Jesus im Heiligen Geist zur Zeit von Noah diesen Leuten gepredigt hat. Also damals, wo diese Geschichte passiert ist. Und die Leute wollten nicht umkehren und sind heute diese Geister im Gefängnis. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass Jesus bereits durch seinen Geist oder durch den Heiligen Geist im Alten Testament gesprochen hat. Direkt hier im 1. Petrusbrief finden wir beispielsweise so einen Hinweis, da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 1, der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach. Also so wie der Geist von Christus durch die Propheten gesprochen hat, so hat dieser Geist von Christus damals auch durch Noah geredet. Wichtig ist hier, nicht die Frage zu klären, genau wo, wie und wann Jesus da gepredigt hat. Wichtig ist, im Kopf zu behalten, warum Petrus das schreibt, um uns im Leiden zu ermutigen. Hier wird uns ein konkretes Beispiel genannt, wie Gottes Geist durch Menschen gesprochen hat und diese bewahrt hat und gerettet hat. Noah ist für uns ein Vorbild, wie er treu blieb und dann tatsächlich auch Rettung erfahren hat. Wie damals Noah in die Welt des Unglaubens gesendet wurde, sind wir es auch. Wie damals Noah verspottet wurde, werden auch wir verspottet. Wie eines Noah werden auch wir eines Tages erleben, dass es doch gut ist, auf Christus zu vertrauen. In 2. Petrus nennt Petrus Noah einen Prediger der Gerechtigkeit. Wir sollen Prediger der Gerechtigkeit sein. Und diese 8 Personen auf der Arche waren ja nur eine Minderheit. Ich stelle mir schon auch vor, dass das irgendwie auch ein dummes Gefühl gewesen sein muss für die. Aber die Geschichte geht so aus, dass sie durch das Gericht Gottes hindurch gerettet werden. Diese wenigen. Also wie ermutigt uns Petrus in Zeiten der Herausforderung und vom Leid? Im ersten Punkt, denkt daran, dass Christus auch gelitten hat. Wir wollen es ihm nachmachen. Zweitens, denkt daran, dass Christus gesiegt hat und sicher uns sicher zu Gott gebracht hat. Und das dritte ist, erinnere dich hier an diese Tage Noahs und wie diese Geschichte ausgegangen ist. Der vierte Weg, den Petrus uns hier nennt, um uns im Leiden zu stärken, besteht darin, dass wir die Bedeutung der Taufe kennen. Vers 21, das ist das Gegenbild zum Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Bei der Taufe wird nicht Schmutz vom Körper gewaschen, vielmehr ist sie die an Gott gerichtete Bitte um ein reines Gewissen. So rettet sie durch die Auferstehung von Jesus Christus. Die Fluten, die Noahs zu Zeiten von Noah damals das Gericht über die Welt gebracht haben, erinnern Petrus an die Taufe. Ins Wasser zu steigen und untergetaucht zu werden, ist wie in die Arche einzusteigen. Man wird verborgen, man geht nicht unter. Und was rettet uns? Es ist ja nicht der Akt des Untertauchens. Es geht nicht um Schmutz vom Leib abwaschen, wie es Petrus formuliert, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. Also nicht die Wassertaufe an und für sich rettet uns, sondern was wir mit der Taufe zum Ausdruck bringen. Und das ist unser Glaube an Jesus Christus, unser Vertrauen auf Gott, dass wenn wir einmal vor ihm stehen, mit einem guten Gewissen dastehen können. Wir haben ihn darum gebeten, uns ein gutes Gewissen zu geben, dass er uns von Schuld befreit. Wir geben ihm unsere Schuld und Sünde. Und jetzt vertrauen wir darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben dürfen, wenn wir vor Gott stehen, weil Jesus uns freigemacht hat. Die Taufe als Erinnerung. Wenn wir durch das Wasser der Taufe gegangen sind, haben wir Tod und Gericht durchgemacht. Wir sind mit Christus begraben und mit ihm auferstanden. Wir sind mit Christus in den Tod gegangen und vom Tod über ins Leben. Und dieses Urteil ist vorbei. Das Leid, das wir jetzt erleben oder zukünftig erleben, kann dann gar keine Verurteilung von Gott mehr sein. Diese Verurteilung, die hat Christus bereits für uns erlebt. Das haben wir durch den Glauben empfangen und wir haben unseren Glauben durch die Taufe zum Ausdruck gebracht. Und diese Taufe ist eine ständige Erinnerung daran, dass das schlimmste Leid von uns abgewendet wurde. Nochmal, Christus hat es für uns übernommen. Wir werden niemals vor Gott ins Gericht kommen. Es gibt jetzt keine Verurteilung mehr. Wir haben diesen Tod bereits in Christus gestorben und sind in ihm auferstanden. Die Taufe ist ein bleibendes Erlebnis und an dieser Taufe wird es deutlich und da können wir uns dran erinnern. Die Taufe ist ein Riesengeschenk, das Gott uns macht. Die letzte Möglichkeit, der letzte Weg, den Petrus uns hier aufzeigt, um im Leiden gestärkt zu werden. Schau auf Christus, die rechte Hand Gottes. Vers 22. Jesus Christus, der sitzt an der rechten Seite Gottes, nachdem er in den Himmel aufgestiegen ist. Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterstellt. Nimm diesen Gedanken mit, der dich sehr gut auf das Leiden vorbereitet. Kein Dämon, der dich belästigt, unterdrückt, täuscht, anklagt, hat die Freiheit zu tun, was er will. Alle Engel, Autoritäten, Mächte, Teufel, böse Geister, Dämonen und Satan selbst sind Jesus Christus unterworfen. Und das ist es, womit wir den Teufel auch zurechtweisen können. Wir sagen zu ihm, du bist Jesus unterworfen. Jesus Christus regiert zu Rechten Gottes und du bist ihm unterstellt. Satan kann uns nicht berühren. Es sei denn, Jesus lässt es zu. Und Jesus lässt es nur in dem Maß zu, dass es letztlich uns zum Wohl und Gott zur Ehre dient. In jeder Situation unseres Lebens, wo unser Glaube an den wahrhaftigen Christus in Frage gestellt wird, wo Satan an die Zweifelstür klopft, da wird unser Leiden zu einem Leiden für Christus, weil wir weiterhin sagen, ich glaube, ich halte an diesem Christus fest, auch wenn es mir schlecht geht. Nutzt die Wege, die Petrus dir hier aufzeigt, um die Herausforderungen und Leiden im Glauben zu meistern und am Glauben festzuhalten. Ich möchte die nochmal nennen. Erstens, denk daran, dass Christus auch gelitten hat. Dieser wunderbare Heiland, dem wir es gerne nachmachen wollen. Denk daran, dass Christus gesiegt hat und uns sicher zu Gott gebracht hat. Der Übergang ist geschehen. Drittens, erinnere dich an die Tage Noahs und vor allem, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Viertens, kenne die Bedeutung deiner Taufe. Und mach dieses bleibende Erlebnis zur Erinnerung deiner Rettung, wo du immer wieder drauf zurückgreifen kannst und sagen kannst, nein, damals bei dieser Taufe, da habe ich das bekannt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich zu Jesus gehöre. Und fünftens schließlich, schau auf Christus, die rechte Hand Gottes. Er herrscht über alle Gewalten und Mächte. Das möchte ich mit Römer 16, Vers 20 abrunden. Nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Dazu möchte ich gern mit einem Satz von Werner de Boer enden. Mag Satan mit Unfrieden und Verwirrung die Gemeinde zu zerstören suchen, Gottes Sieg kommt doch. Ich möchte gern beten. Jesus Christus, in dem Moment bitten wir dich einfach um deinen Heiligen Geist, dass er in unseren Herzen wirkt. Herr, dass Glauben geweckt wird, Glauben gestärkt wird und wir zugerüstet werden, in den herausfordernden Zeiten trotzdem aufblühen zu können, weil wir eine Wahrheit haben und eine Hoffnung, die diese Welt hier übersteigt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du in uns dieses übernatürliche Wunder tust, dass wir froh werden, dankbar sein können und uns freuen an dir, obwohl unsere Umstände was anderes erzählen. Heiliger Geist, wirk du in unseren Herzen. Amen.